Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, dem Podcast für Startups und Unternehmen, wenn es um gute Produktgestaltung geht. Mein Name ist Tim Schulz, ich bin Berater, Designer und Dozent für User Experience Design. Gemeinsam mit meinen Gästen diskutiere ich darüber, wie man gute, aber vor allen Dingen auch sinnvolle Produkte und Services entwickelt und was ein gutes Produkt überhaupt ausmacht. Das Produkt, über das wir heute sprechen wollen, wirkt auf den einen oder anderen sicherlich etwas abstrakt, da man es im Alltag auch nicht so oft zu Gesicht bekommt. Heute sprechen wir über Exoskelette. Exoskelette sind passgenaue Systeme zur Entlastung bestimmter Körperregionen. Was zunächst nach einer sehr technischen Angelegenheit klingt, hat durchaus viele Aspekte in Sachen User Experience zu berücksichtigen. Und genau darüber möchte ich heute mit Torben Söker sprechen. Torben gibt uns unter anderem Einblicke darüber, was Exoskelette sind, in welchen Bereichen sie Anwendung finden können, wie Exoskelette gestaltet sein müssen und welche Designprinzipien bei der Entwicklung eine Rolle spielen. Torben Söker ist Industriedesigner und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Technisches Design der Technischen Universität Dresden. Torben schloss sein Maschinenbaustudium an der TU Dresden als Diplom-Ingenieur im Bereich Industriedesign im Jahr 2022 ab. Während des Studiums sammelte er vielseitige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen, darunter Engineering bei Porsche, UX-Design bei Dräger und Produktdesign bei Grau. Diese Stationen halfen ihm dabei, ein umfassendes Verständnis für die vielfältigen Perspektiven des technischen Designs zu entwickeln. In einem finalen Projekt konnte er sich intensiv mit dem Thema Exoskelette auseinandersetzen. Mit der Studie ExoAir Plus entwickelte er ein nutzerzentriertes Konzept für ein Exoskelett im Rettungskontext, das für den Sächsischen Staatspreis für Design 2023 nominiert und mit dem Rudi-Högner-Förderpreis ausgezeichnet wurde. Heute spezialisiert er sich als Industriedesigner und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Technisches Design der Technischen Universität Dresden auf die Entwicklung und Umsetzung von physischen, körpergetragenen Unterstützungssystemen. In enger Zusammenarbeit mit SuitX bei Otto Bock designt und begleitet er Projekte von der Konzeptphase bis zur Realisierung in Industrieanwendungen. Gleichzeitig erforscht er mit dem Aries Lab der Universität Heidelberg die Benutzererfahrung von Soft Exosuits im Rehabilitierungskontext. So, hallo Torben, ich freue mich, dass das heute klappt, dass du die Zeit finden konntest und dass wir uns heute über Exoskelette unterhalten können.
Super gern, danke für die Einladung auf jeden Fall.
Sehr gerne. Vielleicht starten wir am besten so, könntest du uns einen kurzen Überblick fürs Verständnis darüber geben, was denn überhaupt Exoskelette sind? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht noch gar nicht so geläufig ist, dieser Begriff.
Ja, super gern. Also prinzipiell sind Exoskelette quasi so Systeme zur Entlastung bestimmter Körperregionen. Das ist quasi so ein bisschen wie ein fancy Rucksack, den ich ansetzen oder aussetzen kann. Genau, und die werden prinzipiell eingesetzt so im Arbeitskontext bei anstrengenden Tätigkeiten oder auch im medizinischen Kontext, in der Rehabilitation. Also quasi immer dann, wenn ich irgendwie wiederholende Bewegung habe, die ich unterstützen möchte. Genau, und da gibt es prinzipiell aktiv angetriebene Systeme, so ein bisschen wie ein tragbarer Roboter. Und es gibt auch sogenannte passive Systeme, also die so ein bisschen die Bewegung aus der eigenen Energie speichern und dann quasi wieder abgeben und dabei dann halt eben unterstützen.
Und was hat dich dazu bewegt, dich mit der Entwicklung von Exoskeletten zu beschäftigen? Oder wie bist du dazu gekommen? Was interessiert dich so daran? Erzähl da mal einfach ein bisschen.
Also ich finde Exoskelette irgendwie super spannend, weil die so aus einer Designperspektive so eine totale interessante Herausforderung halt irgendwie darbieten. So einerseits, eben wie du es gerade eben auch so ein bisschen angerissen hast, da können sich viele Leute noch gar nicht so viel darunter vorstellen. Es liegt einfach daran, dass das eine relativ junge Produktkategorie und halt auch Branche ist. Und entsprechend hat man dann die Möglichkeit als Designer da viel zu entwerfen und viel zu machen. Man kann da irgendwie viel Einfluss drauf nehmen. Das ist halt total faszinierend. Und gleichzeitig sind aber Exoskelette halt total komplexe Produkte, die in komplexen Arbeitsszenarien oder Rehabilitationskontexten halt irgendwie da stattfinden. Das heißt, ich habe halt diese klassischen so Multi-Stakeholder-Produkte, ich habe total viel Disziplin und Randbedingungen, die ich da berücksichtigen muss. Und das schränkt so diese Freiheit, die ich eigentlich in dieser Produktkategorie habe, dann auch wieder ganz schön ein. Und das ist halt irgendwie, da finde ich, ein sehr spannender, ein spannendes Spannungsfeld halt irgendwie dazwischen. Und gerade so als Präventivprodukt im Arbeitskontext, das ist halt eben so, gibt es diesen Spruch irgendwie, there's no glory in prevention. Das ist halt eben dann der interessante Punkt, so zu gucken, wie kann ich denn so ein präventives Produkt irgendwie attraktiv und interessant gestalten, um am Ende dann halt irgendwie Arbeitsplätze gesünder und angenehmer zu gestalten, was ja so die Grundmotivation dann dahinter ist. Genau. Und für mich war so der erste Berührungspunkt tatsächlich meine Diplomarbeit. Da konnte ich mich quasi in Kooperation mit dem Unternehmen der Dräger Safety das erste Mal halt in das Thema einarbeiten und konnte eine Konzeptstudie erstellen. Die hatte ich ExoAir Plus genannt. Und das war halt quasi ein Exoskelett im Rettungskontext oder beziehungsweise dann halt auf die Feuerwehr dann quasi ausgerichtet. Und fand das total faszinierend und spannend. Genau, und kann jetzt quasi oder konnte danach im Anschluss als wissenschaftlicher Mitarbeiter die Arbeit fortführen. Und da haben wir schon lange eine gute Kooperation mit CUTX oder halt CUTX bei Ottobock, ehemals Ottobock. Genau, und da kann ich quasi unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen. Da sind auch schon bisher ein paar Award-prämierte Produkte und Konzepte entstanden. Und genau, da sind wir weiterhin fleißig.
Okay, ja, super spannend. Jetzt hast du es ein bisschen angerissen, Rettung und Arbeitskontext. Gehen wir mal ein bisschen weiter in die Bereiche hinein, in der vielleicht vielversprechendsten Anwendungsgebiete für Exoskelette würdest du da sehen oder die du da sehen würdest. Vielleicht hast du da einfach ein paar, einfach damit wir es ein bisschen besser greifen können, ne?
Ja, also eben zu dieser eine Arbeitskontext ist halt eben, ne, ist halt der dient der Exoskelett halt der Prävention letztendlich. Also ich habe quasi im gerade Tätigkeiten, wo ich halt irgendwie hohe physische Lasten habe, passiert es dann doch immer, dass ich halt quasi in das typische Synonym, ich habe Rücken, kommt dann häufig halt eben doch dadurch, dass ich halt quasi meinen Körper überlaste. Und die Idee ist halt so ein bisschen, dass ich sag mal, die schädlichen 20% der Anstrengung und der Last halt quasi aus den gefährdeten Gebieten rausnehme, umleite und dann halt quasi dadurch halt eben die Rückenprobleme halt quasi ja, präventiv halt eben vorbeuge. Genau, und da gibt es halt eben so ein paar Einsatzgebiete im Industriekontext, wo das halt eben üblich ist. Das eine Themenfeld, was so ein Klassiker ist, sind so zum Beispiel auch Überkopfarbeiten in der Automobilmontage. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ne, ich schraube quasi am Unterboden von dem Fahrzeug dann halt irgendwie den Tag lang, 8 Stunden lang irgendwelche Schrauben für Unterbleche und halt irgendwie ein und muss den ganzen Tag halt quasi mit meinen Händen über meinem Kopf arbeiten. Da geht halt die Schultermuskulatur zu und da gibt zum Beispiel halt eben das Schulterexoskelett, was halt da unterstützt, quasi genau die Schultern oder die Arme ein bisschen hochzuheben. Und ein anderes klassisches Einsatzgebiet so im Industriekontext wäre dann quasi die Logistik. Also trotz super viel Automatisierung in diesen ganzen Logistikzentrum und dass halt wenn die einzelnen Pakete da auch immer wieder quasi händisch angehoben und irgendwie von A nach B transportiert, auf eine Palette gelegt oder halt wieder dann eingewickelt. Und das sind halt diese ganzen händischen Prozesse, die wir da super gut unterstützen können und die wahrscheinlich auch eine gute Zeit noch nötig sein werden. Genau, das wäre halt quasi dieser eine professionelle Kontext und anderer Kontext, wo Exoskelette so in Einsatz kommen. Gerade die aktiven ist dieser Rehabilitationskontext. Und da geht es halt irgendwie wieder darum, also gerade wenn mein Körper in einem Genesungsprozess dann halt wieder ist, bestimmte Bewegungen dann quasi halt wieder anzulernen, Bewegungsabläufe wieder anzutrainieren und den Körper halt auch wieder zu mobilisieren. Und da sind die Systeme tatsächlich dann auch häufig größer und dann halt, weil ich halt mehr Kraft halt einfach brauche und quasi zum Beispiel auch bei einer teilweise Lähmung dann halt wieder diese Bewegung in den Körper reinzubekommen. Genau, das ist halt einfach total interessant und halt auch mal eine ganz andere spannende Perspektive. Genau, und was halt da, glaube ich, auch nochmal interessant wird, ist halt dann quasi im Kontext von dieser alternden Gesellschaft, wie man dann halt eventuell da auch vielleicht eine quasi Alltagsunterstützung dann halt quasi nochmal anbieten kann, wo Exoskelette dann aus diesem professionellen oder medizinischen Kontext langsam auch in den Konsumgüterkontext reinwandern. Genau, das wären so vielversprechende Perspektiven.
Bedeutet gerade das Thema mit dem Konsumgüter, das ist jetzt quasi noch nichts, was ich mir von der Stange ziehen kann.
Nee, genau, ja. Also aktuell sind die Exoskelettensysteme dann doch halt irgendwie so komplex, dass sie dann eigentlich immer sehr zugeschnitten auf eher professionellere Kontexte halt irgendwie konzipiert und entwickelt werden. Und die Konsumgüter, da gibt es so Ansätze, aber noch nichts Flächendeckendes oder Größeres, Bekannteres.
Es ist ein sehr abstraktes Thema. Vielleicht versuchen wir es noch ein bisschen zu schärfen. Gibt es denn Best Practices oder Erfolgsgeschichten aus der Praxis, über die du eventuell berichten könntest?
Ja, tatsächlich, du hattest ja vorhin die Doku schon einmal kurz angeschnitten. Da habe ich eine ganz schöne Anekdote, finde ich, die das ganz gut greifbar macht. Da hatten wir die Tonfrau mit ihrer Tonangel, die dann entsprechend auch quasi das Mikrofon quasi von oben den ganzen oder während des Drehs gehalten hat. Und das ist halt so eine typisch Überkopfarbeit. Tatsächlich war das dann, war sie erst am Anfang noch so ein bisschen skeptisch, obwohl wir quasi genau da die Exoskelette vorgestellt und gezeigt haben. Und dann hatten wir dann quasi in der kurzen Drehpause, hatten wir das System dann quasi fix angepackt und quasi angepasst und sie das dann angezogen und dann für den restlichen Dreh dann quasi benutzt. Und das hat sie dann halt eben genau in ihrer Tätigkeit unterstützt. Sie war total begeistert, dass sie dann genau jetzt mit dem Mikrofonarm einfach einfacher halten konnte. Und sie hatte dann selber halt auch so ein bisschen berichtet, dass wenn sie irgendwie lange Drehtage haben, sie das dann halt eben genauso merkt, dass dann der Schulterbereich, der Nackenbereich halt total zuzieht. Und die war am Ende dann doch ein bisschen schwieriger davon zu überzeugen, dass sie uns das System wieder zurückgeben müsste. Das war eigentlich ganz schön. Genau, und ähnliche Stories kenne ich tatsächlich auch von unserem Industriepartner. Da hat jetzt zum Beispiel MAN Truck und Bus haben jetzt für 20 Standorte 75 Exos, werden die jetzt halt quasi einführen. Und da geht es halt eben genauso. Und in der Wartung von LKWs und Bussen, die Systeme sind halt einfach riesig, die LKWs, und entsprechend gibt es auch große Komponenten. Und wenn die halt eben gewartet und auseinandergebaut werden müssen, ist da halt eine Unterstützung halt einfach sinnvoll. Genau, und da gibt es zumindest auch schon die ersten Berichte wieder, dass die Mitarbeiter nach eigenen Aussagen halt wieder mehr Energie für ihre Freizeit haben, für die Familie haben. Und genauso, dass halt einfach eine Wertschätzung für die Arbeitskräfte ist. Also wenn ich halt irgendwie merke, okay, mein Arbeitgeber, der kümmert sich um meine Gesundheit, ist das auch irgendwie auch ein total schöner Teilaspekt nochmal davon. Genau.
Machen wir mal den Sprung in Richtung Design und User Experience. Wie muss man denn Exoskelette gestalten, um sie benutzerfreundlich und auch komfortabel zu machen? Also wie gesagt, das ist ja kein Produkt von der Stange. Ja, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, im Gestaltungsprozess daran zu gehen. Ja.
Also tatsächlich ist es, also kann man diese diversen Perspektiven da super gut drauf mappen. Also die Benutzerfreundlichkeit, da kann man eigentlich mal super gut eine klare Benutzerführung machen. Also gerade wenn ich das System dann erstmal so in der Hand habe, ist es ja doch erstmal was, was ich jetzt nicht so kenne. Oder halt, genau, und halt eine gewisse Benutzerführung dann halt quasi direkt mit anbiete. Also wenn ich zum Beispiel die Ähnlichkeit zu einem Rucksack dann schon irgendwie erstmal habe, dann können die Nutzenden das halt irgendwie direkt schon mal leichter anziehen, weil sie wissen, wie sie einen Rucksack zum Beispiel anziehen. Und dann halt einfach über diese Führung halt eben klar verständlich zeigen, wo das System halt irgendwie wie getragen ist, wo es zum Beispiel, wo es oben, wo es unten oder wo kann ich das System zum Beispiel halt irgendwie einstellen, dass genau, dass ich halt quasi diese ganzen Größeneinstellungen halt auch gut farblich hervorhebe und das halt irgendwie nicht in einem kompletten Schwarz halt irgendwie untergeht. Genau, das sind halt zum Beispiel Punkte, wo man so die Benutzerfreundlichkeit zum Beispiel ganz gut adressieren kann. Und Komfort ist tatsächlich halt auch irgendwie ein total relevanter Punkt. Also wenn ich mir vorstelle, ich trage das System halt die 8 Stunden am Tag während meiner kompletten Schicht, dann muss ich halt dafür sorgen, dass die Schnittstellen zum Körper halt einfach gut funktionieren. Und da sind es dann halt eben genauso die relevanten Fragen. So, wo bringe ich denn gut und halt auch sicher Kraft in den Körper ein, sodass ich halt auch wieder keine negativen Effekte auf den Körper habe? Da muss man tatsächlich auch so ein bisschen wissen, wo sind dann quasi in dem Muskel-Skelett-System dann gute Anknüpfungspunkte und genau gleichzeitig dann so ein bisschen einen Kompromiss finden zwischen, ich möchte die Kräfte halt irgendwie einigermaßen flächig einleiten, damit ich, ne, keine punktuelle Last habe, aber gleichzeitig, je größer die Fläche wird, desto wärmer wird es wieder und da muss ich halt irgendwie einen ganz guten Kompromiss finden. Genau, und so ein bisschen diesen Benutzerfreundlichkeit und Komfort lässt sich dann halt auch noch weiter halt eben kombinieren oder lässt sich in der Einstellbarkeit des Systems eigentlich nochmal ganz gut auch zusammen betrachten. Also ich habe ja, wenn ich mir menschliche Körper angucke, ein total großes Spektrum an unterschiedlichen Proportionen und quasi Größenverhältnissen. Und das Ziel ist dann natürlich irgendwie ein System, das sich an jeden Körper nach diesem One-Size-Fits-All-Prinzip irgendwie anpassen kann. Und da muss ich halt irgendwie genauso irgendwie einen Kompromiss finden. Also wie viele Einstellungsmöglichkeiten habe ich, um den Komfort zu gewähren und gleichzeitig aber, wenn die Einstellungsmöglichkeiten zu komplex werden, habe ich auch keine Nutzerfreundlichkeit mehr. Genau, und da ist halt auch mal eigentlich einen ganz guten, oder es ist halt eben die Herausforderung, da einen guten Kompromiss zu finden und das unterscheidet am Ende dann halt irgendwie gute von schlechten Exos dann.
Welche Rolle spielt denn die User Experience in der Entwicklung von Exoskeletten, also insbesondere im Hinblick auf die verschiedenen Anwendungsgebiete?
Das ist tatsächlich relativ spannend, ist, weil User Experience ja so, ich sag mal, aus der größeren Perspektive in diesem Exoskelett-Kontext ist noch relativ unerforscht. Und da arbeiten wir als Professur dran und auch meine Kollegin Emische Papp, die forscht da dran. Genau, letztendlich ist so ein bisschen, wenn man User Experience in diesem größeren Kontext ja betrachtet, haben wir ja total viele Einflussfaktoren drauf. Also ich habe ja, wie ich gerade eben meinte oder angeschnitten habe, erstmal einen individuellen User mit einem individuellen Körperbild, irgendwie Körperproportion und halt auch eine Eigenwahrnehmung. Wenn ich das System dann eben so nah am Körper trage, hat das ja auch irgendwie eine Wechselwirkung damit. Gleichzeitig habe ich dann zum Beispiel im Arbeitskontext halt diverse Tragekontexte. Also welches Aufgabenfeld habe ich? Wie sind die sozialen Strukturen mit meinen Kolleginnen? Das beides zum Beispiel beeinflusst dann ja halt mich als Nutzenden am Ende, wie ich mich in dem Exo fühle. Also fühle ich mich zum Beispiel irgendwie total kompetent und es ist halt wie, wirklich wie ein Werkzeug, das ich trage. Es ist halt irgendwie vielleicht aber auch stigmatisiert. Also sieht es dann vielleicht, also ich will ja nicht, dass es wie eine Krücke irgendwie aussieht, dass ich quasi hilfsbedürftig aussehe. Und das ist dann halt total interessant, wie das Ganze halt irgendwie wechselwirkt, um am Ende dann halt irgendwie, ich sag mal, ja, ein positives Erlebnis zu erzeugen. Und das ist tatsächlich wegen dieser Komplexität und diesen vielen Ebenen tatsächlich schwer systematisch zu erfassen und vorherzusagen. Genau, aber da sind wir tatsächlich irgendwie dran, da mehr Wissen genau zu generieren. Und im Speziellen zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal diesen Kontrast ziehen zwischen Prävention und Reha, kann man das, glaube ich, halt ganz gut betrachten, diese Unterschiede in den Nutzungsgruppen und den Erwartungshaltungen. Also ist zum Beispiel in der Industrie, so ist es halt, ne, kommen diese Fragen der Arbeitsorganisation fließen damit ein. Also sind die Systeme verpflichtend? So, wie wird das von meinem Ergonomie-Verantwortlichen auf der Arbeitsebene halt quasi eingeführt? Ist das eine freiwillige Maßnahme? Und das sind halt Fragen, die haben alle einen Einfluss drauf und wo wir tatsächlich als Designer dann halt auch manchmal nur begrenzt Einfluss haben, zwar Empfehlungen geben können, aber diesen Multi-Stakeholder-Prozess damit berücksichtigen müssen. Und ähnliches quasi in der Rehabilitation, das ist halt genauso die Frage, welches Krankheitsbild liegt da halt irgendwie vor? Und wie sieht da der Genesungsprozess aus? Und das ist ja tatsächlich dann auch wieder von Patient zu Patient individuell. Und je nachdem auch mit welchem Vorwissen die teilweise dann halt eben reinkommen, hat das ja alles einen Einfluss auf die Gesamterfahrung. Genau, und da sind wir aber auf jeden Fall dran. Und ansonsten, ich sag mal, aus der Entwicklungsperspektive kann man eigentlich auch mal ganz gut sagen, dass wir zumindest Usability, ich sag mal, als Teilaspekt der UX da halt sehr systematisch schon betrachten. Und das lässt sich auf jeden Fall super gut schon machen. Und ich mir quasi klassisch die User Journey angucke und dann halt sage, okay, ne, ich habe halt quasi die erste Begegnung mit dem System, mit dem Produkt. Wie wird es dann an mich angepasst? Wie lege ich das System dann nach der Anpassung an meinen Körper an? Wo schließe ich das? Und dann halt quasi, wie interagiere ich mit dem System in der Nutzung? Und entsprechend danach halt aber auch wieder, ne, das Ablegen, das Lagern und der Service. Das kann man ja alles schon dann sehr systematisch halt quasi mit betrachten.
Jetzt hast du es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dadurch, dass das alles noch nicht so erforscht ist und die Entwicklungsprozesse vielleicht auch noch nicht so state of the art sind, gibt es bestimmte Designprinzipien, die speziell auf Exoskelette angewendet werden können und also ihr forscht ja daran, oder beruft man sich hier auf bekannte allgemeingültige Designprinzipien? Ich frage deshalb, gerade User Experience hat ja Regeln und es gibt Vorgehensweisen und es gibt mittlerweile auch so viel. Kann man das da so drüber stülpen oder muss man da schon anders rangehen?
Also einen leichten Kontrast würde ich halt schon so zu klassischem Design halt quasi oder User Experience Design halt schon mal ziehen, weil ich halt diese Besonderheit habe, dass dieses Thema halt eben so nah an den Körper getragen werden. Also ist halt quasi in der Konzeptphase schon super entscheidend, wie ich diese grundlegende Systemarchitektur irgendwie am menschlichen Körper halt irgendwie verteile und ich das ja auch mal quasi mit Bewegungsablauf oder Bewegungsmöglichkeiten quasi irgendwie abstimmen muss. Also das ist halt irgendwie ein großer Kontrast, den ich zumindest da sehen würde. Und genauso, was auch super neu für mich dann halt eben war, ist halt dann diese Kombination aus Hardware und Textilien. Also immer, wenn ich halt irgendwie eine Schnittstelle zum menschlichen Körper habe, geht das am sinnvollsten und am besten halt über Textilien. Und da sind dann halt eben ist die haptische Qualität ein ganz anderer, ja, letztendlich ein ganz anderer Faktor. Und genauso, was für mich dann zum Beispiel auch total neu war, ist halt dann das Prototyping mit Nähmaschine. Und da kommt man dann nicht drum rum und aus einer klassischen, ich sag mal, typischen Designausbildung, wo man dann doch irgendwie mehr grafisch und 3D gearbeitet hat, kommt man dann doch auf einmal zur Nähmaschine, Stoffen, Schnittmustern und muss überlegen, welchen Stich man wo setzt. Finde ich total faszinierend und cool. Zeigt aber, finde ich, auch mal sehr schön nochmal die Bandbreite vom Design, der Disziplin an sich. Genau. Und aber ansonsten quasi im Entwurf selbst ist es am Ende dann aber auch dann trotz quasi dieser Besonderheit des Systems am Körper dann ähnlich wie in anderen Produktkategorien, ich sag mal in der Meta-Ebene, dass ich eine bestimmte Gesamtwirkung irgendwie erzielen möchte und quasi mein Prozess und mein Produkt halt quasi in diese Gesamtwirkung halt quasi näher ausarbeite, das ist dann schon normal. Und genauso halt eben auch so ein bisschen, ne, also möchte ich medizinisches Exoskelett quasi konzipieren, habe ich ja einfach, ich sag mal, Richtung Hygiene oder Sensibilität andere Anforderungen, wäre bei einem industriellen Exoskelett ja mehr dieser Werkzeugcharakter, diese Robustheit, Professionalität, halt nochmal ein anderes Spannungsfeld halt irgendwie aufbaut. Genau.
Lass uns den Entwicklungsprozess von so einem Exoskelett gern nochmal ein bisschen detaillierter beschreiben. Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen... Oder können wir es mal durchgehen von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen abholen?
Super gern. Ich würde es, glaube ich, ganz oder am einfachsten an der Konzeptstudie quasi machen, da ich die am vollumfänglichsten quasi Konzept komplett mit durchgearbeitet habe. Genau, das war, also startet halt wie im Designprozess tatsächlich sonst auch üblich, halt erstmal mit einer Analyse. Also habe ich mir zum Beispiel jetzt erstmal das Umfeld des Rettungswesens irgendwie angeguckt und die Abläufe bei Feuerwehreinsätzen und dann halt eben genau die Fragen gestellt, okay, welche Rollen gibt es denn da quasi eigentlich überhaupt, welche Einsatztypen, fallen dann halt eben auch zum Beispiel so Details auf, dass es gar nicht immer der Löscheinsatz sind, sondern ich glaube, das waren so die Hälfte der Einsätze sind tatsächlich technische Hilfeleistungen. Das sind so Details, die muss man sich angucken. Und entsprechend dann halt auch weiter angucken, okay, welche Ausrüstungsgegenstände gibt es denn hier ansonsten, dass ich halt mir immer genau dann angucken muss, ne, wie sind denn dann die Schnittstellen zu anderen Produkten oder gibt es da Überlappungen, ohne halt quasi so eine Idee davon zu bekommen, in welchem Kontext man sich da eigentlich so befindet. Und dann geht es halt auch relativ klassisch weiter mit der Problemdefinition, also dann quasi sich anzugucken, in diesem Kontext, was sind das überhaupt das Problem? Also es kann ja eben genauso gut möglich sein, dass die Lösung nicht ein Exoskelett ist, sondern das Problem eigentlich irgendwo anders liegt oder anders lösbar ist. Da gehen wir eigentlich immer super offen ran. Und genau, da habe ich dann eben auch schon Gespräche mit Feuerwehrkräften geführt und dann halt erstmal so ein bisschen mich rangetastet. So, was sind denn die überbeanspruchten Körperregionen und was sind überhaupt deren Bedürfnisse an so einem System? Und gemeinsam mit denen habe ich dann auch Szenarien und Anwendungen quasi ja, herausdefiniert, um dann, genau, halt einfach die dann auch systematisch zu bewerten und halt eben herauszufinden, okay, was sind denn Probleme, wo wir dann am ehesten so ein System drauf finden können. Und dann, genau, haben wir uns zum Beispiel halt eben angeguckt, ne, wie sieht das bei zum Beispiel im Sandsackschleppen bei Hochwasserfällen aus oder Zwangshaltung, wenn ich halt mit einem hydraulischen Spreizer arbeite. Genau, sodass ich damit dann halt erstmal mir so einen Überblick gemacht habe, also eine Analyse gefahren habe und dann das Problem letztendlich definiert habe. Und danach ging es dann quasi aus diesem Problemraum klassisch weiter in den Lösungsraum, wo ich dann Varianten bilde und mir angucke, wie kann ich jetzt quasi die Körperregion systematisch und gut entlasten, treffe gleichzeitig die Anforderungen halt nochmal und habe dann eben die Konzepte dann halt auch wieder mit Expertin diesmal vom Fraunhofer IPA bewertet und genau, bin damit dann noch weiter, ging es noch weiter in der Prototypenphase. Ja, wie das auch so üblich ist, ne, ist halt eben eine anprobieren und halt eben auch in die Realität halt quasi gehen und halt eben gucken, wie fühlt sich das an, wenn ich wo Kräfte in den Körper einleite. Genau, und das wird dann entsprechend iterativ halt eben weitergeführt. Ja, und tatsächlich ist aber auch halt eben dieses Iterative dann halt ein total wichtiger Charakter. Also auch in der Industriearbeit mit Otto Bock zusammen ist das halt total üblich und auch sonst, wenn man sich die Exoskelettbranche anguckt, ist das was, was sehr gut auffällt, was man auch sehr gut nachvollziehen kann, ist dieses iterative Arbeiten. Also immer quasi weiter Erfahrungen sammeln und dann halt eben die Hardware- und Textilkomponenten halt beide halt stetig weiterzuentwickeln, weil ich halt diese Erfahrungen halt einfach nur im Feld sammeln kann und das halt irgendwie nicht in meinem kleinen Kämmerlein halt irgendwie im Labor oder im Entwicklungskontext so alleine herausfinde. Und halt eben die Nutzenperspektive da einfach essentiell ist, die da quasi mit einzusammeln und erst darüber die folgenden Produktgenerationen halt entstehen können.
Das klingt wie ein Produkt, an dem viele Gewerke miteinander zusammen tüfteln. Welche Rolle spielt denn die interdisziplinäre Zusammenarbeit, zum Beispiel Ingenieure, Designer, aber auch mit Medizinern? Ja, ihr müsst ja auch quasi den Kontext berücksichtigen.
Ja, also dieses Interdisziplinäre ist dann, also ist halt ja ein Kernaspekt tatsächlich, wie du es ja auch schon meintest, da wir halt eben so komplexe Produkte haben und in diesen komplexen Kontexten sind, arbeite ich halt quasi bei SUDX dann als Designer mit den Ingenieurinnen zusammen. Wir haben da auch eine Ergonomie-Spezialistin, die sich dann mit dem Körper dann nochmal und halt irgendwie gesunden Bewegungsabläufen nochmal besser auskennen und gleichzeitig auch einen engen Kontakt quasi in das Feld haben, also zu den AnwenderInnen. Dann gibt es genauso halt eben die Textilspezialisten und dann halt, ich sag mal, geht das halt bis zum Marketing, wo man dann halt eben genau guckt, quasi auch aus der, ich sag mal, Corporate Product Design Perspektive, wie platziere ich denn mein Produkt denn wo und wie kriege ich denn quasi da auch welche Ästhetik halt hin. Genau, und das macht halt, glaube ich, auch nochmal ganz gut eine interessante oder typische Nebenrolle des Designers halt irgendwie oder zeigt das nochmal gut auf, der halt quasi als Vermittler, ich sag mal, zwischen der oder als eine Stimme des Nutzers dann irgendwie zwischen IngenieurInnen, dem Marketing und den NutzerInnen halt irgendwie vermittelt und halt guckt, dass halt das alles sich ganz gut in der Mitte trifft. Genau, und auch in der Konzeptstudie hatte ich beispielsweise halt auch interdisziplinär relativ breit geguckt, da halt einerseits mit LeichtbauingenieurInnen zusammengearbeitet, um das System halt möglichst leicht zu bekommen. Und dann aber auch schon relativ früh dann halt einerseits mit den Feuerwehrexperten von Träger halt zusammen diskutiert und geguckt, welche Anforderungen kommen da halt irgendwie nochmal rein. Ja, das ist also bei so einem komplexen Produkt eigentlich relativ üblich und genau, machen wir so.
Auch ein Riesenthema im UX-Bereich, auch wichtiges Thema ist natürlich auch das Testing und Nutzerfeedback. Fällt gerne im Alltag mal unter den Tisch. Daher auch hier die Frage, wie integrierst du denn Feedback von Endnutzern oder ihr in diesen Entwicklungsprozess und gibt es da vielleicht Beispiele für Anpassungen aufgrund von Nutzerfeedback? Wie läuft das User-Testing denn generell auch bei euch ab?
Also wir haben, also so ein bisschen haben wir an zwei Punkten immer wieder Kontakt zu Usern, was man einerseits halt eben ja vorher nochmal machen kann, vor dem eigentlichen Testing, so ein bisschen dieser User Research, und dass ich mir vorher nochmal genauer angucke, gerade im Exo-Kontext halt eben diese Gespräche führe, okay, wo sind denn überlastete Körperregionen, und dann halt eben das ein bisschen analysiere und die Anforderung da letztendlich rauskristallisiere, und in der Forschung tatsächlich, was wir dann halt in der Evaluierung dann machen, ist halt ein bisschen ausbalancieren zwischen, wann finde ich, also je früher ich natürlich Feedback sammle, desto besser ist das für mich und meinen Prozess. Gleichzeitig muss ich aber auch gucken, dass ich eine gute, relativ hohen Reifegrad halt irgendwie habe, weil ich den Endnutzer nicht, ich sag mal, zu einem rohen Stand halt quasi verprellen möchte. Gerade weil es halt irgendwie Systeme sind, wo die Familiarität halt damit halt noch nicht so hoch ist. Also viele Menschen können damit halt noch nicht so viel anfangen. Und wenn ich da mit einem zu basteligen Prototypen ankomme und denen dann empfehle oder die drum bitte, das anzuziehen, kann das halt sehr unsicher wirken. Deshalb versuchen wir dann natürlich immer einen guten Balanceakt halt irgendwie zu finden. Und was wir ansonsten halt auch mal viel machen, ist halt eben intern halt eben vorher viel zu testen, zu evaluieren und zu gucken, okay, wer kann dann auch zum Beispiel Richtung Körperproportion innerhalb des Kollegiums, die wir so kennen, da eine gute Bandbreite halt abdecken, um da zum Beispiel den Komfort schon mal in-house, sage ich mal, relativ gut bewerten zu können. Genau. Und das Gleiche halt eben auch in der Industrie, da wird halt auch viel Aufwand betrieben, das Feedback von den NutzerInnen zu sammeln und dadurch die Produkte zu verbessern. Und ich glaube, bei dem Schulter-Exoskelett, da kann man das sehr gut sehen, quasi welche Veränderungen dadurch halt eben entstehen können zwischen der ersten und der zweiten Produktgeneration da. Und da sieht man zum Beispiel, dass halt eben die Größeneinstellungen sich sehr verändert haben. Also die Rückenlänge war in der ersten Generation zum Beispiel mit einer Gewindestange quasi einstellbar. Und da haben wir dann halt eben dann gemerkt oder wurde dann gemerkt, dass es halt einfach zu komplex ist und entsprechend Genau, haben wir jetzt quasi einen Knopf und einen Verschiebemechanismus. Ich habe eine Referenz auf die Kleidungsgrößen SML. Das heißt, der Nutzer kann sich das super leicht merken. Ich habe dadurch natürlich keine stufenlose Verstellung mehr, wo man sagen könnte, okay, ne, das ist vielleicht irgendwie ein Kompromiss oder dieser angesprochene Kompromiss von vorhin, dass ich irgendwie diesen Grad treffen muss zwischen der quasi des idealen Komforts, der idealen Anpassbarkeit und halt quasi einer guten Nutzbarkeit. Genau, und Ähnliches hatten wir bei der Krafteinstellung, die war vorher auch quasi stufenlos oder halt eben noch feiner und im großen Bereich einstellbar. Und das ist jetzt quasi in der zweiten Produktgeneration, war das dann halt einfach über ein Einstellrad und da halt auch nochmal ein Hinweis mit Plus, Minus, in welche Richtung drehe ich das und das auch werkzeuglos, halt einfach quasi mit der Hand einstellbar. Genau, das sind so typische oder sind eigentlich so sehr schöne Beispiele von Verbesserungen.
Wenn man alles so hört, dann könnte ich mir auch vorstellen, es gibt da durchaus auch Herausforderungen bei der Entwicklung, gerade weil es eben auch noch kein Produkt von der Stange ist. Welche technischen Herausforderungen treten denn bei der Entwicklung von Exoskeletten deiner oder eurer Meinung nach am häufigsten auf?
Ja, also so, ich sag mal, die üblichen Herausforderungen, die im Laufe von so einem Prozess halt irgendwie lösbar sind, oder lösbar ist, ist halt immer dieser Komfortpunkt. Also, dass ich halt irgendwie gucke, ne, wie kann ich diese Aspekte des physischen Komforts, also quasi der Krafteinleitung und des thermischen Komforts, diesen Hitzestau, den ich dadurch gegebenenfalls halt irgendwie erzeuge, das halt irgendwie gut ausbalancieren und gleichzeitig halt dann diesen Fit-Komfort, also quasi diese Anpassung an verschiedene Body-Types halt irgendwie ausbalancieren. Und das gleichzeitig dann halt irgendwie dann noch eine gute Range of Motion, also eine gute Beweglichkeit quasi mit dem System an, halt irgendwie hinbekommen. Das ist aber tatsächlich auch irgendwie gut lösbar und haben wir bisher immer gut gelöst. Und genau, eine andere typische Herausforderung ist so ein bisschen diese Komplexitätsreduktion. Also wenn ich zum Beispiel im Arbeitskontext dann halt wiederum bin, kann man nochmal diese Brücke schlagen zu den Arbeitswissenschaften. Letztendlich, da gibt es halt eben dieses Modell, dass die Arbeitskraft letztendlich irgendwie beansprucht ist, irgendwie aus der Umwelt, der kognitiven und der physischen Last. Und wenn wir jetzt halt quasi die physische Last im Idealfall quasi so ein bisschen reduzieren können, müssen wir aber aufpassen, dass wir das System nicht zu komplex machen und dadurch die kognitive Last halt nochmal erhöhen. Also, dass der Nutzer irgendwie dann nochmal, ich weiß nicht, die Unterstützung 2 oder 3 Mal irgendwie anpassen muss, sondern dass es halt wirklich möglichst einfach ist, wenn ich das System einmal einstelle und dann läuft das und halt quasi, genau, dadurch halt eben die Komplexität dafür reduziere. Und genau, wie du es auch meintest, so ein bisschen dass es nicht ein Produkt von der Stange ist, trifft es auch nochmal ein bisschen. Eine Herausforderung ist so ein bisschen dieser Taskfit, dass die Exos werden in der Regel eigentlich für einen bestimmten Bewegungsablauf und für einen bestimmten Körperbereich halt konzipiert. Und genau dafür sind die natürlich ideal. Und der Körperbereich wird dann halt eben unterstützt oder entlastet. Und es gibt jetzt kein, ich sag mal, magisches Exoskelett, was den Körper überall automatisch magisch verstärkt. Und das ist, glaube ich, halt auch manchmal dann so ein Zwiespalt zu einer gewissen Erwartungshaltung, die so aus der Popkultur halt so ein bisschen reinkommen. Genau, es gibt keinen Ironman-Anzug und das ist eine schöne Idee. Und das ist so ein bisschen was, womit wir dann auch immer ein bisschen umgehen müssen.
Darauf wollte ich, genau, das ist schön, ja, dass du das sagst. Ich glaube, das tatsächlich, das stellt man sich erstmal so vor, oder? Also,
total.
Du ziehst das an und das ist maßgeschneidert auf deinen Körper und du bist der mächtigste Typ überhaupt. So ist es nicht, ne?
Nee, genau. Und das ist natürlich dann eben dann diese spannende Herausforderung, ne? Welche Erwartungshaltung gehen die Nutzer da ran oder die NutzerInnen? Und wie schaffen wir das Ganze halt irgendwie umzusetzen? Und am Ende des Tages dann aber zum Beispiel wie die Kamerafrau dann doch irgendwie zu merken, okay, es ist vielleicht nach so einer kleinen Enttäuschung, ich bin jetzt hier nicht Superman oder Superwoman, aber trotzdem am Ende des Tages fühle ich mich fitter. Und das ist ja dann eigentlich eine super schöne Perspektive, wenn wir das so hinbekommen. Genau.
Ich glaube, die Wirkung wäre ja auch langfristig, ne? Also wenn du dann am Ende deines Berufslebens stehst und dich vielleicht doch nicht völlig physisch zugrunde gerichtet hast, wie es in manchen Berufen ja leider oft auch so ist. Ich glaube, der Effekt tritt wahrscheinlich erst über die Zeit dann auch ein, ja.
Ja, genau. Ja. Also der physische Effekt ist das eine und dann natürlich gibt es aber nochmal, ich sag mal, diesen mentalen Effekt, dass ich mich halt dann auch nochmal gewertschätzt fühle von meinem Mitarbeiter, dass mein Arbeitsplatz sich dann auch erstmal nochmal sicherer gegebenenfalls anfühlt. Das sind ja alles auch nochmal irgendwie Einflussfaktoren in diesem größeren UX-Gedanken.
Auch in Sachen Herausforderungen, wie schaut es denn da generell mit Akzeptanz aus? Du hast für uns gemeint, ihr habt das schon bei Firmen irgendwie mit im Einsatz gehabt und so. Jetzt ist das eben kein paar Flipflops, das ich mir aus dem Schuhregal nehme, sondern es ist ja ein Fremdkörper, der an meinem irgendwie dranhängt. Jetzt kennt man das aber vielleicht auch von privaten Situationen. Man kann sich aber auch an Dinge gewöhnen. Hast du da vielleicht das ein oder andere Wort in so eine Richtung?
Ja, also genau, Akzeptanz ist halt eben klar oder halt eng quasi mit der UX halt irgendwie verknüpft, ne? Und also prinzipiell oder auch aus der wissenschaftlichen Perspektive ist da auch noch so ein bisschen mal Luft nach oben. Genau, und das ist halt so, dass so diese grundsätzlichen Einflussgrößen davon halt schon irgendwie bekannt sind. Es gibt ja auch andere Akzeptanzmodelle oder Technologie-Akzeptanzmodelle und dieses kann man schon vergleichen. Und grundsätzlich kann man sich da halt oder gibt es da halt eben, ne, den Komfort. Ich sag mal, dann dieser Balanceakt zwischen der Nützlichkeit und vielleicht doch irgendwie einer gewissen Einschränkung, die ich habe. Also wenn ich so ein System anhab, kann ich mich vielleicht auch nicht, ich sag mal, zu 100% so bewegen wie ohne das System. Also wenn ich halt so ein System, also eine gewisse Einschränkung gibt es halt tatsächlich einfach. Aber die kann ja zu einem sehr guten Verhältnis zu der Nützlichkeit halt einfach stehen. Genau, dann eben auch diese eine wahrgenommene Nützlichkeit. Die Sicherheit und Kontrolle, die ich als Träger dann irgendwie habe, das alles beeinflusst die Akzeptanz und am Ende ist halt dann auch nochmal wieder eben dieser komplexe Kontext, also das Verhältnis zu den anderen Kolleginnen oder halt eben der Arbeitskontext, in dem ich dann halt unterwegs bin. Ja, genau.
Wo stößt man denn an weitere Grenzen jetzt neben der Akzeptanz, also in Bereichen der Exoskelette?
Also eine gewisse Limitierung, die da irgendwie noch existiert, die daran liegt, dass es noch eine relativ junge Produktgeneration und Branche ist, ist halt einfach, dass es noch keine veröffentlichten Langzeitstudien gibt. Also dadurch, dass es die noch nicht so lange gibt, kann ich jetzt irgendwie nicht sagen, Personen haben das 10 Jahre lang getragen und das sind die Effekte davon. Das heißt, es gibt eine gewisse Unsicherheit noch, wie sich das auf meinen Körper quasi auswirkt und welche Veränderungen es da gegebenenfalls gibt, ob sich meine Bewegungsabläufe irgendwie negativ verändern. Das muss man tatsächlich ganz offen so sagen. Es gibt allerdings, um das, ich sag mal, ein bisschen zu entschärfen, auch keine Indizien dafür. Also man kann kurz- und mittelfristig auf jeden Fall positive Effekte nachweisen. Also man kann quasi kurzfristig nachmessen, dass die Muskelaktivität halt reduziert wird. Ich kann quasi den Sauerstoffverbrauch halt messen und merke halt, okay, dass mein Metabolismus weniger Energie umsetzt. Und ich kann biomechanische Analysen machen, die so ein bisschen quasi die Bewegungsabläufe, also quasi im größeren Bild halt quasi vergleichen und halt quasi nachweisen, okay, es gibt jetzt keine signifikanten Änderungen, wie ich mich nach vorne beuge, quasi wenn ich was hochhebe oder gegebenenfalls sogar auch Verbesserungen. Tatsächlich kann ich jetzt aber nicht quasi in das Knie reingucken und jetzt sagen, okay, die Person hat hier 10 Jahre lang das Exoskelett getragen. Wie sieht denn jetzt zum Beispiel das Knie halt irgendwie aus? Hat das eine Auswirkung darauf? Aber es ist tatsächlich auch nicht zu vermuten. Genau, eben aufgrund dieser positiven Effekte im kurzen und mittelfristigen Bereich. Und tatsächlich, was ich gerade eben schon meinte, nochmal so ein bisschen so eine kleine Einschränkung gibt es halt tatsächlich noch ein bisschen aus der Technologie oder ein Kompromiss, den man da finden muss wiederum. Dass ich halt irgendwie diese Erwartungshaltung von so einem Superman-Anzug halt einfach nicht erfüllen werden kann in absehbarer Zeit. Und ich dann halt immer ein bisschen gucken muss, okay, also je kleiner das System, der Anzug und das Exoskelett wird, so ein bisschen als Vereinfachung kann man sagen, also je kleiner das wird, desto schwächer wird auch ein bisschen die Unterstützung. Und es gibt tatsächlich aber auch einfach Anwendungsgebiete, wo ich halt ein super kleines, kompaktes System bräuchte. Oder halt mit einer großen Unterstützung und da eine gute Flexibilität bräuchte, was zum Beispiel ein typischer Anwendungsfall wäre, der total interessant wäre, wäre halt eben im Rettungsdienst. Da gibt es meines Wissens nach immer wieder Probleme halt auch mit der Wirbelsäule und halt da halt quasi Bandscheibenvorfällen. Und wenn die halt eben dann Patienten aus super engen Treppenhäusern dann runterretten müssen oder halt eben runtertragen müssen, sind das halt immense Lasten, die auf dem Personal letztendlich dann halt liegen. Und es sind aber halt eben dann so beengte Räume, dass ich da schwierig wirklich einen stark unterstützendes Exoskelett auf so einem kleinen Raum an den menschlichen Körper anpassen kann, mit dem ich dann da halt irgendwie eine Person total komplex durch so ein enges Treppenhaus runtertragen kann. Und das ist so eine Limitierung, die es aktuell da noch irgendwie ein bisschen gibt. Genau.
Kommen wir in Richtung Ausblick und Zukunft. Wie siehst du denn vermutlich gut die Zukunft der Exoskelette? Also welche Entwicklungen oder Innovationen erwartest du vielleicht da auch in den nächsten Jahren oder ihr?
Ja, es ist so ein bisschen, wenn man allgemein auf den Markt guckt oder was sowieso ja, glaube ich, eine total übliche Entwicklung ist, wäre, dass Exoskelette, glaube ich, zunehmend aktiv werden. Also ich quasi von so einem passiven System weiter weggehe und zu komplexeren, ich sag mal, Human-in-the-Loop-System halt irgendwie gehe, der Mensch quasi irgendwie weiter durch mehr Technologie quasi verbessert ausgestattet wird. Genau, dadurch wird so ein bisschen diese Herausforderungen der Komplexitätsreduktion nochmal größer. Also wenn ich jetzt halt nicht nur ein passives Exoskelett anhabe, das ich ein- und ausstellen kann, sondern ich habe halt quasi ein aktives System. Ich kann da vielleicht unterschiedliche Unterstützungsprofile auswählen, unterschiedliche Kräfte auswählen. Genau, hat das noch wie auf die Nutzer auf jeden Fall nochmal einen anderen Einfluss. Gleichzeitig habe ich aber damit so ein bisschen die Möglichkeit, diesen Taskfit, den ich vorhin mal angeschnitten hatte, also diese Flexibilität, kann ich mein System an das Aufgabenfeld anpassen, habe ich dadurch natürlich halt viel besser, wenn ich halt eben entsprechend meine Unterstützungskraft für bestimmte Körperbereiche zum Beispiel halt ein- und ausstellen kann oder Bewegungsbereiche. Genau, also eben diese aktiven Systeme und genau ähnlich quasi wie, ich sag mal, Smartwatches in den letzten Jahrzehnten sich dann doch sehr, sehr flächendeckend durchgesetzt haben, kann ich mir halt genauso vorstellen, diese Sensorik oder halt diese Smartwatches auch damit zu koppeln. Also wenn ich quasi dann halt erstmal smarte Textilien habe, vielleicht dann noch eine Smartwatch dazu, kann ich halt nochmal ein viel umfassenderes Bild von der Gesundheit halt irgendwie quasi abbilden und dadurch halt nochmal besser wieder vor Gefahren warnen oder halt auch eine Rehabilitation nochmal bessere Empfehlungen geben, wie sich denn der Körper da eigentlich entwickelt. Genau. Und ansonsten kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Exoskelette halt weiterhin einfach noch mehr Branchen adaptiert werden. Also aktuell ist es ja hauptsächlich halt im Arbeitskontext die Logistik und die Industrie quasi in so Montagetätigkeiten. Und was da eben interessant wird, wäre dann halt eben nochmal das Handwerk oder halt eben auch die Pflege, weil das halt typische Berufe sind, in denen halt einfach hohe physische Lasten halt einfach da sind. Und das eine schöne Möglichkeit wäre, da das Personal halt einfach dem die Möglichkeit zu geben, einen gesünderen Job zu machen. Genau, und halt auch ein bisschen weiter der Ausblick in der Rehabilitation wäre so ein bisschen weg von diesem eher stationären großen Systemen, die halt Bewegung wieder anlernen, zu kleineren, fast schon Exosuits, also quasi nochmal körpernahe und softeren Systemen, weniger skelettartig, die dann zum Beispiel mich im Alltag dann nochmal unterstützen und dass ich halt quasi dann Patientinnen gebe, die Möglichkeit gebe, nochmal mehr Mobilität dann halt zu erleben. Genau, und dann halt auch diesen Schritt Richtung Konsumentenmarkt mache. Genau. Und ich glaube aber letztendlich, dass es halt, kann man irgendwie sagen, dass es natürlich diesen Trend der Automatisierung gibt und das wird immer mehr und flächendeckender. Aber trotzdem wird es mittelfristig immer noch viele Bereiche geben, in denen so die menschliche Intelligenz und Arbeitskraft nötig sein wird. Und ich damit im Exoskelett halt einfach nochmal was Gutes verändern kann.
Welche Rolle könnten dann, also großes Thema jetzt, ja, weil künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde. Welche Rolle könnte denn die künstliche Intelligenz, aber auch die Robotik in der Weiterentwicklung da von Exoskeletten spielen?
Genau, also eben mit Robotik geht es ja genau in die Richtung von diesen aktiven Systemen, die ich angeschnitten hatte. Also das sind letztendlich dann ja tragbare Wearable Robotics. Und da genau trage ich dann letztendlich ja einfach einen Roboter am Körper. Und da wird KI genauso einen Einfluss haben. Also einerseits kann ich jetzt sagen, ich kann diesen Regelkreis dann halt quasi mit KI nochmal unterstützen. Also das System kann halt genau mein individuelles Bewegungsmuster, Schrittmuster lernen und sich dann intelligent genau an meine Art und Weise, wie ich gehe, letztendlich anpassen. Und was es zum Beispiel auch gibt, was eine relativ interessante Weiterentwicklung ist, war von unserem oder von dem Aries Lab, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Die hatten schon oder haben auch schon Bilderkennung quasi in diesen Regelkreis mit eingebettet, sodass quasi das System über eine Kamera den Boden dann quasi scannt und dann erkennt, okay, hab ich jetzt eine Treppenstufe vor mir? Und dann muss ich natürlich mein Bewegungsprofil vom Exosystem halt nochmal anpassen, weil ich ein anderes Bewegungsprofil habe, wenn ich jetzt Treppe aufsteige, als wenn ich quasi auf einer flachen Ebene laufe. Genau, da kann zum Beispiel KI einen sehr in sehr praktischen Anwendungsfeld halt super gut auch jetzt schon funktionieren. Genau, und ähnlich ansonsten auch im Reha-Kontext wiederum kann ich über KI dann ja wiederum nochmal individualisierte Trainingspläne und Rehabilitationsprogramme irgendwie erstellen, die dann genau mir nochmal individueller besser vorgeben, wie ich wann, wo, welche Übung mache und sich das dann halt eben auch auf meinen Fitnesszustand, den ich ja idealerweise dann auch über das System wiederum ein bisschen mittracken kann, dann im Flow direkt anpassen kann, um dadurch natürlich dann wieder eine noch effizientere, bessere oder gesündere Rehabilitation hinzubekommen.
Torben, Exoskelette, super spannendes Thema. Wir sind schon leider an der am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke dir herzlich, dass das geklappt hat. Tolle Folge, danke für deine Antworten und ich wünsche euch bei der Entwicklung noch alles Gute und dir eine gute Zeit.
Danke, danke und nochmal danke für die Einladung. Mach's gut.
So, das war's für heute mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet für euch und eure Projekte etwas mitnehmen. Wenn du selbst an aufregenden Produkten arbeitest oder jemanden kennst, der das tut, dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören, denn dieser Podcast lebt von den spannenden Geschichten und Ideen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, wenn du Lust auf einen interessanten Austausch hast, dann schreib mir einfach. Du erreichst mich unter experience@tim-schulz.de oder über das Kontaktformular meiner Webseite tim-schulz.de. Die Links dazu findest du dann hier in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit.